Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Sensationelle Superhelden. Ihr seid begeistert, ich merk's. Hey, genau so stellt man sich Superhelden vor, oder? Ich finde, unser ICF-Man hat sich so im Lauf dieser Serie eher als der Anti-Held präsentiert. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich möchte diese Predigt heute eher mit so einem Bekenntnis, mit einem Statement beginnen. Ja, manchmal ist es so, dass du als Pastor, als Leiter von einer Gemeinde, als Prediger, da fühlst du dich auch in so eine Rolle gedrängt, so der Superheld zu sein. Du musst irgendwie frommer sein als die anderen, du musst alles besser hinkriegen als die anderen, du musst ein bisschen mehr arbeiten, dabei aber immer bessere Laune haben als die anderen. Und irgendwie, man fühlt sich echt so, ja, du musst der Superheld sein. Und die Wahrheit dahinter ist, wenn ich so die letzte Woche anschaue in meinem Leben, dann bin ich eher der Anti-Held. Also das mit der Aufmerksamkeit gelingt mir nicht immer so gut. Ich hatte diese Woche ein paar Situationen, da hatte ich eine Laune, die war dermaßen zum Kotzen und da mussten Leute in meinem Umfeld drunter leiden. Meine Gewohnheiten, die ich eigentlich gedacht hatte, dass ich sie mal los bin, haben mich wieder eingeholt und ich habe einfach gemerkt, so für mich war es irgendwie eine Woche, ja, die war eher so zum in die Tonne treten. Ich hatte schon viele schöne Momente, aber wenn ich so den Anspruch an mich selber habe, dass ich ein Superheld sein möchte, muss ich sagen, ich habe eine Woche hinter mir, in der ich total versagt habe. Und das fühlt sich nicht so gut an und dann fühlst du dich auf einmal wieder Anti-Held. Und das Tolle ist, das Faszinierende an unserem Gott ist, dass wir vor ihm nicht zum Superheld werden müssen. Dass wir zu ihm kommen dürfen, so wie wir sind. Aus Wochen heraus, wo wir vielleicht echt viel hingekriegt haben, wo wir richtig Gutes gemacht haben, aber auch aus Wochen heraus, wo wir eher versagt haben, wo wir das Gefühl haben, wow, irgendwie habe ich es gar nicht so hingekriegt. Und ich möchte die Predigt beginnen und ich möchte dich einladen, dass wir diesem Gott einfach so begegnen dürfen, wie wir sind. Ich weiß nicht, wie deine Woche war, ich weiß nicht, was du hinter dich gebracht hast, aber ich weiß, wie meine war und ich weiß, dass ich diesen Gott brauche und ich weiß, dass ich ihm begegnen muss, so wie ich bin. Jesus, und ich möchte dir Danke sagen, dass ich vor dir kein Schauspiel irgendwie aufführen muss, dass ich vor dir nicht zum Superheld werden muss, bevor ich dir begegnen darf. Ich danke dir, dass du mein Herr und mein Gott bist. Unabhängig von meiner Leistung, unabhängig von dem, wie gut ich die Dinge im Griff habe oder nicht im Griff habe. Ich danke dir, dass bei dir Vergebung ist. Ich danke dir, dass ich bei dir wieder aufstehen darf, dass ich wirklich wieder voranmarschieren darf. Und ich danke dir, dass ich dir alles bringen darf, was mein Leben ausmacht, das Schöne und das weniger Schöne. Und ich danke dir, dass du uns heute begegnen möchtest. Heiliger Geist, und ich gebe dir jetzt diesen Raum, ich gebe dir diese Zeit, dass du in deiner göttlichen Kraft in unser Herz hineinkommen darfst und in uns wirken darfst. Und vielen Dank, dass du das tust. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie du dir einen Superhelden vorstellst. Was da so in deinem Kopf rumschwirrt, wenn es um Helden geht. Ob du eher so diesen ultramodernen Superman vor Augen hast oder vielleicht doch den klassischen Herkules. Held. Denkst du da an einen großen, stattlichen, schönen, gut aussehenden Mann, so wie mich? Oder ja, was hast du da so vor Augen? Unser Olli hat die Serie ja ziemlich genial begonnen und er hat am Anfang dieser Serie uns seinen Jugendhelden präsentiert. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. MacGyver. MacGyver, das ist der Typ, der mit dem Taschenmesser ein Atomkraftwerk zusammenbauen kann. Also wirklich sensationell, dieser Typ. Und Olli sagte so, das war so sein Jugendheld, der ihn begleitet hat. Und das hat mich animiert und ich habe gedacht, ich muss nochmal nachdenken, was war eigentlich so mein Held in meiner Jugend? Und den möchte ich euch auch kurz zeigen. To kiss and tell, but I've been seen with Sarah. I've never been with anything less than a man so fine. I've been on fire with Sally Field, gone fast with a girl named Bo, but somehow they just don't end up as mine. It's a death-defying life I lead.
Texas. I die for living in the movies and TV. But the hardest thing I ever do is watch my leading ladies kiss some other guy while I'm bandaging my knee. I might fall from a tall building. I might roll a brand new car. 'Cause I'm the unknown stuntman that made Redford such a star.
Ein Colt für alle Fälle. Das war mein Jugendheld. Den fand ich sensationell. Lee Majors, ich finde, das war die Rolle seines Lebens. Der war so cool. So unglaublich cool. Ich liebe die Serie heute noch. Das Gute an ihm ist, er kann gut Auto fahren. Er ist ein bombastischer Stuntman. Er hat es wirklich drauf. Und er kann sich sensationell gut prügeln. Ich liebe das im Fernsehen. Also da finde ich das echt gut und er hat's drauf. Und das Allercoolste an ihm finde ich, egal was kommt, egal was passiert, egal wie chaotisch das Umfeld um ihn rum ist, der ist cool. Immer cool. Ja, ich weiß, es ist Fernsehen. Aber irgendwie, das animiert mich so, wo ich manchmal denke, ein bisschen was davon hätte ich gerne. Und dann habe ich gemerkt, ein Colt für alle Fälle, diese Serie, hat noch viel mehr mit unserer Serie zu tun. Schon allein der Titel. Im Englischen heißt es The Unknown Stuntman. Das finde ich auch schon mal cool. Wenn man es ein bisschen falsch übersetzt, könnte man ja auch sagen, der vergessene Stuntman. Also wieder so ein vergessener Held. Stuntmans kennt man ja in der Regel nicht so wirklich in den Filmen. Und doch liebt man es, was sie tun. Und dann gibt es noch eine weitere Parallele. Wir haben ja in dieser Serie immer so zwei Figuren. So der eine, der im Vordergrund steht, den man gut kennt, wo man viel von weiß, und den anderen, der eher so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und so ist das bei Colt Seavers ja auch. Wenn ich so rumfragen würde und die etwas Älteren, die die Serie kennen, Colt Seavers, ja klar, ja, wie hieß dieser Vogel neben ihm? Howie Manson, yeah, Respekt, sehr gut. Howie Manson, der vergessene Held in Ein Colt für alle Fälle. Also es gibt schon echte Parallelen. Aber ich will euch jetzt nicht zu sehr in Colt Seavers mit reinnehmen, das könnt ihr dann zu Hause machen. Ich möchte die Brücke schlagen zu unserer Serie. Das habe ich jetzt schon angekündigt, auch heute geht es um zwei Männer. Und zwar um den Paulus und den Barnabas. Und es ist nicht so schwer zu erraten, Paulus ist der eher Bekanntere. Und über ihn will ich auch gar nicht so viel sagen, nur so ganz kurz die Fakten von Paulus. Paulus etwa 10 vor Christus in Tarsus geboren. Er war halb Römer, halb Jude. Das war ziemlich geschickt für ihn im Lauf des Lebens. Er bekam eine bombastische Ausbildung bei Gamaliel. Das war so der Hammer-Oberrabbiner seiner Zeit. Also das war die Elite-Ausbildung, die er bekommen hatte. So wurde er auch so sehr früh Mitglied des Hohen Rats, also der politischen Ebene des Volkes. Und er hatte ziemlich viel Einfluss in seinem Leben. Er verfolgte im Auftrag dieses Hohen Rats die ersten Christen. Auf dem Weg nach Damaskus, während so einem Auftrag, begegnet ihm Jesus persönlich. Jesus spricht ihn an und er fragt ihn, hey, warum verfolgst du mich? Und Jesus beauftragt diesen Paulus. Er sagt, von heute an möchte ich, dass du für mich unterwegs bist, dass du in meinem Auftrag Menschen erreichst, dass du das Evangelium auf dieser Welt verbreitest. Und so wurde er ein extrem erfolgreicher Missionar, vor allem unter Heiden, unter Nichtjuden. Er gründete zig Gemeinden, er brachte das Evangelium nach Europa und ihm verdanken wir einen ganz, ganz großen Teil des Neuen Testaments. Gestorben ist Paulus sehr wahrscheinlich in Gefangenschaft in Rom. Soweit mal zu den Fakten von ihm. Paulus, ziemlich bekannt. Es wird viel über ihn geredet, es wird viel berichtet, in vielen, vielen Predigten kommt er vor, seine Briefe werden erwähnt. Aber wer ist Barnabas? Ich meine, wer ist das wirklich? Gut, ein Weggefährte von Paulus, so viel weiß man oft noch. Aber was steckt hinter diesem Typ Barnabas und warum ist er ein vergessener Held? Das Erste, was wir erfahren, finde ich schon ganz lustig. Apostelgeschichte 4. Josef, aber der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn der Ermutigung, ein Levit, der Abstammung nach ein Zyprer, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Also in Deutsch haben die Bibelschreiber nicht so aufgepasst. Bei mir in Deutsch hieß es immer, mach kurze Sätze. Ich finde, das gelingt der Bibel manchmal nicht so richtig. Da wird viel in einen Satz reingepackt. Und in diesem Satz, da steckt schon unheimlich viel Information über Barnabas. Zuerst einmal, Barnabas heißt überhaupt nicht Barnabas. Weil das ist schon mal der Beginn. Er heißt eigentlich Josef. Josef, ein Levit aus Zypern. Josef ist ein guter, ein traditioneller jüdischer Name. Das passt auch. Barnabas ist ein bisschen schwieriger. Das passt eigentlich nicht ganz so in seine Geschichte. Ein Levit, also ein Nachfahre Levis. Levi war ein Sohn von Jakob und war einer dieser Gründer der 12 Stämme des Volks Israel. Und Levi war ein ganz spezieller. Denn er und sein Bruder Simeon, die rächten ihre Schwester. Ihre Schwester wurde vergewaltigt und der Levi und der Simeon, die haben ein Blutbad angerichtet, um die Schwester zu rächen. Das fand ihr Vater nicht besonders gut und er entzog ihnen den Segen. Und er sagte, hey, ihr werdet verstreut werden über das ganze Land. Und so erklärt sich, warum dieser Josef, ein Levit, nach Zypern kam. Das war die Konsequenz aus diesem Entzug des Segens und der Verstreuung seines Volkes. Also Josef aus Zypern, ein Levit. Von ihm heißt es, er verkauft einen Acker. Wer sich mit den Leviten so ein klein bisschen auskennt, muss da hellhörig werden. Leviten hatten in der Regel kein Grundstück. Das war ihnen aufgrund von ihrem Dienst, war das nicht so vorgesehen. Sie waren aus der normalen Erbfolge ausgenommen. Sie hatten schon Grundstücke, aber es waren ganz spezielle. Und diese Grundstücke konnten sie auch nur auf eine ganz spezielle Art weiterverkaufen. Ein Levit durfte zum Beispiel nur an einen Levit weiterverkaufen. Wenn es jetzt also heißt, dass dieser spezielle Josef ein Levit, ein Grundstück verkauft, dann ist das was ganz Besonderes. Dann ist es was völlig Außergewöhnliches, weil dann hat er das wenige, was er hatte, weggegeben und war danach vermutlich ohne Land. Leviten waren die Nummer 2 hinter dem Priester. Also Leviten waren die, die dem Priester etwas gereicht haben, die im Hintergrund die Drecksarbeit gemacht haben, die für das Opfern der Tiere die Tiere schlachten mussten, die das Blutige machen mussten. Das waren die Leviten, die im Hintergrund waren. Und von diesem Leviten heißt es nun, er heißt Sohn der Ermutigung. Also das muss schon ein spezieller gewesen sein. Der hat dieses Levitentum nicht nur als Aufgabe erfüllt, sondern das war sein tiefster Charakter. Dieses ermutiger Sein, sich hingeben für die Leute, das hat er zutiefst verstanden. Und jetzt weiß ich nicht, wie es dir so geht. Ich finde, Kirche ist ja immer so ein bisschen weiblich geprägt. Ja, wenn wir uns so die Texte angucken von unseren Liedern und der schöne Herr Jesus, den wir lieben und das ist alles immer gut, aber das als Mann fällt mir das manchmal ein bisschen schwer, so mitzugehen. Und wenn es jetzt da die Rede von einem Helden ist, der als Ermutiger unterwegs war, dann habe ich irgendwie immer so Schönschwätzer im vor Augen. So Typen, die so bei jeder Gelegenheit, oh hey, ja, Kopf hoch, dir geht's gut. Ich weiß nicht warum, aber mir geht das so. Ich habe da immer so irgendwie so eine weibliche Vorstellung im Kopf. Irgendwie ein ganz sanfter, der immer ein nettes Wort auf den Lippen hatte. Ja, das war Barnabas überhaupt nicht. Barnabas zeichnete sich nicht dadurch aus, dass er schön geredet hat, sondern dass er Taten hat folgen lassen. Deshalb wird das auch so betont, dass er dieses Grundstück verkaufte und das Geld in die Gemeinde hineingab. Weil das war für ihn ein richtig großes Risiko, das zu tun. Barnabas zeichnet sich nicht durch sein nettes Gelaber aus, sondern dadurch, dass er handelt, dass er praktisch wird. Und das ist eine Ebene, wo ich sage, als Mann kann ich da doch wesentlich mehr mit anfangen. Über diesen Barnabas erfahren wir noch eine ganze Menge mehr in der Apostelgeschichte. Nachdem Saulus in Jerusalem angekommen war, versuchte er, sich dort der Gemeinde anzuschließen. Aber alle hatten Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass er sich wirklich zu Jesus bekannte. Endlich nahm sich Barnabas seiner an. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete dort, wie Saulus auf der Reise nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er erzählte, dass Jesus zu Saulus geredet und dieser dann in Damaskus furchtlos im Auftrag Jesu die rettende Botschaft verkündet hatte. Nun erst wurde Saulus von der Gemeinde in Jerusalem herzlich aufgenommen. Das heißt nichts anderes, als die Leute in der Gemeinde hatten die Hosen gestrichen voll. Da kam ein Saulus zur Tür rein und die einen hatten einfach Angst. Die haben gesagt, hey, dieser Saulus, der ist doch unterwegs gewesen, um Christen zu töten, um Christen gefangen zu setzen. Lasst uns mal ganz schnell den Raum verlassen, wenn der reinkommt, weil das könnte gefährlich werden. Das war so die eine Hälfte der Gemeinde. Die andere Hälfte der Gemeinde, die hatten schlicht keinen Bock auf Fremdlinge. Paulus war ein Flüchtling. Er musste fliehen vor der Gesellschaft im Namen, im Auftrag Jesu. Aber er war ein Flüchtling und er kam in die Gemeinde und die Leute hatten keinen Bock drauf. Ich muss sagen, was will ich mit so einem Fremden? Hier ist doch nett, hier ist doch gemütlich, den brauchen wir nicht. Und das ging so lange, bis Barnabas aufstand und gesagt hat, hey, jetzt stopp mal, langsam. Er war ein Fürsprecher für Paulus. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn es diesen Barnabas nicht gegeben hätte, dann wüssten wir von Paulus heute relativ wenig. Dann wäre Paulus nie in die Lage gekommen, sein Potenzial wirklich auszuschöpfen und auszuleben. Im Verlauf dieser Apostelgeschichte erfahren wir noch ziemlich viel über Barnabas, vor allem über seinen Charakter. Er ist immer gemeinsam mit anderen unterwegs. Barnabas ist kein Einzelkämpfer. Er investiert in Leute, er bildet sie aus, er begleitet sie und er wird zum Mentor. Er steht in einer tiefen Beziehung zu Jesus Christus und ist erfüllt vom Heiligen Geist. An vielen Stellen erleben wir, dass er Dinge tut, die er menschlich von sich aus gar nicht tun könnte. Und er bewegt extrem viel. Als Paulus und Barnabas erneut zu einer Missionsreise aufbrechen wollen, da kommt es zu einem großen Streit zwischen ihnen. Barnabas wollte nämlich auch Johannes Markus mitnehmen. Aber Paulus war dagegen, weil Johannes Markus sie damals in Pamphylien im Stich gelassen hat. Sie stritten so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten. Während Barnabas mit Markus nach Zypern hinüberfuhr, wählte Paulus als seinen Reisebegleiter Silas. Barnabas ist so ein bisschen wie Colt Sievers. Egal was kommt, egal was für ein Stress passiert, egal auch wie unlogisch es erscheinen mag, er bleibt seiner Linie treu. Er lässt sich nicht verwirren, noch nicht einmal durch einen mega heftigen Streit mit seinem engsten Freund und Begleiter, dem Paulus. Barnabas ist so charakterstark, dass er an seinem Grundsatz festhält, nämlich in diesen Johannes Markus zu investieren. Und da ist er so treu, dass er sogar diese Freundschaft aufs Spiel setzt und sagt, Paulus, weißt du was, miteinander können wir nicht mehr, aber dann geh du mit dem Silas dahin und ich gehe mit dem Markus dahin. Was macht so einen Ermutiger eigentlich aus? Ich finde, Barnabas ist echt so ein Prototyp von Ermutiger. Aber was kennzeichnet so einen Ermutiger? Das Erste, er ist vertrauenswürdig. Lediglich ein paar Männer aus Zypern und Kyrene, die jetzt in Antiochia lebten, verkündeten auch den Griechen die rettende Botschaft von Jesus, dem Herrn. Der Herr aber war mit ihnen und so begannen viele Menschen dort an ihn zu glauben. Als die Gemeinde in Jerusalem davon erfuhr, schickten sie Barnabas nach Antiochia. Die ersten Griechen wurden mit dem Evangelium erreicht. Ein paar Männer haben sich erdreistet und haben gesagt, wir gehen auch zu den Heiden, wir gehen auch zu den Unreinen und erzählen ihnen von Jesus. Und das Establishment in Jerusalem, die führenden Leute, die Leute, die echt was im Kopf hatten, die waren not amused. Die haben gesagt, nein, das machen wir nicht, das wollen wir nicht. Aber diese Männer haben gesagt, sie haben sich widersetzt und haben gesagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und sie gingen zu den Heiden. Und wie das so oft in der Kirchengeschichte ist, erst die Praxis überzeugt. Als sie dann gesehen haben, wow, die werden wirklich Christen, die folgen Jesus wirklich nach. Da haben sie reagiert und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir was tun. Und wen suchen sie sich aus? Barnabas. Denn er ist vertrauenswürdig. Sie wussten, auf ihn können sie sich verlassen, wenn sie ihn schicken. Ein Ermutiger hat den Blick für das Gute. Dieser Barnabas kam in die Stadt und erkannte voller Freude, was Gott getan hatte. Barnabas ermutigte die Gläubigen, fest und entschlossen in ihrem Glauben an den Herrn zu bleiben. Er war ein vorbildlicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und stark im Glauben. So begannen damals viele Menschen, Jesus dem Herrn zu vertrauen. Barnabas kommt in diese Stadt und das allererste, was ihm auffällt, ist das Gute. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich bin ein bisschen anders gepolt. Ich habe einen gesunden Menschenverstand. Das heißt zu gut Deutsch, ich bin kritisch. Ich komme in eine Situation und ich stelle als allererstes fest, was nicht gut läuft. Das ist so oft meine Mentalität. Ein Ermutiger kommt in eine Situation und sieht das Gute. Was hat hier funktioniert? Was gelingt? Was ist es wert, dass ich darauf aufbaue und die Menschen ermutige, weiterzumachen? Genau so eine war Barnabas. Ein Ermutiger investiert in die Zukunft. Von Antiochia reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Er traf ihn und gemeinsam gingen sie nach Antiochia zurück. Dort blieben beide ein ganzes Jahr, um viele Menschen im Glauben zu unterweisen. In Antiochia wurden die Nachfolger Jesu auch zum ersten Mal Christen genannt. Barnabas ist ein Stratege. Er kam in diese Stadt, er sah, was schon passiert ist und er hatte das Gefühl, wow, das ist noch lange nicht alles. Gott hat mit dieser Stadt etwas vor. Und jetzt konnte er sich überlegen, was ist effektiver? Bleibe ich vor Ort und ermutige die Leute oder nehme ich es nochmal in Kauf und reise nochmal weg? Ich gehe nach Tarsus, um wen zu holen? Genau diesen Typ, mit dem er Streit hatte, mit dem er richtig Stress hatte. Aber er war bereit für die Sache, das alles auf die Seite zu legen und zu sagen, hey, ich brauche dich. Du, lieber Paulus, hast Gaben, du hast Fähigkeiten, du bist ein Lehrer. Und wenn wir gemeinsam in diese Stadt investieren, dann macht das Bang. Und das ist gut fürs Reich Gottes. Er investiert in die Zukunft. Ein Ermutiger kennzeichnet es, dass sein Handeln andere ansteckt. In diesen Tagen kamen Propheten aus Jerusalem nach Antiochia. Also mittlerweile hatten sie wirklich anerkannt und respektiert. Sie schickten sogar ihre Propheten dorthin. Während des Gottesdienstes sagte einer von ihnen, er hieß Agabus, eine große Hungersnot voraus. Sie würden sich über die ganze Welt erstrecken. So hat es ihm der Heilige Geist gezeigt. Tatsächlich trat diese Hungersnot während der Regierungszeit des Kaisers Claudius ein. Deshalb beschloss die Gemeinde in Antiochia, den Christen in Judäa zu helfen. Jeder in der Gemeinde gab so viel er konnte und das Geld wurde dann von Barnabas und Saulus den Leitern der Gemeinde in Jerusalem überbracht. Das, was Barnabas dort gesät hat, in Antiochia, trägt Früchte. Dieses Ermutigen, dieses Aufbauen, dieses von sich geben, investieren, findet Nachahmer. Diese Hungersnot, die haben ja nicht angekündigt, hey Jungs, bei McDonald's wird es am Mittwoch keinen Fischburger geben. Die haben gesagt, es wird wirklich eine Hungersnot kommen. Und zwar so, dass wir uns nicht ein bisschen einschränken müssen, sondern dass wir wirklich leiden werden. Und wie reagieren sie? Sie sagen, wenn das echt kommt, dann lasst uns denen helfen, denen es noch dreckiger gehen wird als uns. Das sind die Früchte eines Ermutigers. Sie haben von seinem Charakter etwas angenommen. Das, was er sie gelehrt hat, leben sie jetzt weiter. Ich glaube, manchmal braucht es Mut, um ein Ermutiger zu sein. Barnabas hatte den Mut, seine wirtschaftliche Zukunft zu gefährden, seinen Ruf zu gefährden, seine Freundschaft zu Paulus und sogar sein Leben aufs Spiel zu setzen, wenn er mit diesem gesammelten Geld nach Jerusalem geht. Das war gefährlich, mit Geld unterwegs zu sein. Ich glaube, Barnabas konnte das nur, weil er vom Heiligen Geist sich hat füllen lassen und eine Perspektive auf das Leben bekommen hat, die die normale Perspektive eines Menschen übersteigt. Er sah mehr als die Vergangenheit und das Jetzt. Und das finde ich spannend. Ich glaube, im Umgang miteinander, wenn wir uns gegenseitig betrachten, dann definieren wir uns gegenseitig immer über die Vergangenheit und über das Jetzt. Das hat er immer schon gemacht, der war immer so und so, damals war er blöd und jetzt gibt's irgendeine Äußerung und du fühlst dich bestätigt und dann weißt du, aha, Schublade, bang, Ende. Ein Ermutiger sieht aber die Zukunft, das, was daraus werden könnte. Barnabas sah nicht nur die verängstigten, die mittellosen ersten Christen. Er sah die Möglichkeit, die entsteht, wenn sie sich zusammentun würden und jeder gibt, was er kann. Barnabas sah nicht nur diesen Christenverfolger Saulus. Er sah auch das Potenzial, das in seiner Ausbildung steckte. Er sah das Potenzial, das darin lag, dass er einer der gebildetsten Männer der damaligen Welt war. Er sah die Möglichkeiten, die Gott hat, mit so einem Mann Jesus zu verkünden. Barnabas sah nicht nur das Risiko, das er eingeht, wenn er wirtschaftlich etwas von sich gibt. Er sah auch die Möglichkeiten, die entstehen, wenn ihm andere Leute nachfolgen und das Gleiche machen. Und er wird bestätigt. Dieser Markus, von dem die Rede war, der so schwierig war, der versagt hatte und Paulus ihn nicht haben wollte. Über diesen Markus redet Paulus eine kurze Zeit später. Im 2. Timotheus heißt es, bring, wenn du kommst, Markus mit. Er wäre mir bei dem Dienst, den ich hier zu erfüllen habe, eine große Hilfe. Dieser Markus hat sein Potenzial entwickelt, entfaltet, das Barnabas schon immer gesehen hat. Und fast alle von uns kennen diesen Markus, denn er ist es, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Das ist dieser Markus, der am Anfang so versagt hatte und den Paulus wegschieben wollte. Aber Barnabas kennzeichnet diese Sichtweise, in das Potenzial der Menschen zu investieren. Er sieht das, was noch nicht ist. Und dadurch wird er zum Ermutiger. Ich möchte zum Schluss dieser Serie kommen. Wir haben uns einige Sonntage mit solchen vergessenen Helden beschäftigt. Ich möchte heute zwei Fragen an dich richten, die du dir jetzt beantworten kannst oder vielleicht so im Laufe der nächsten Woche oder der nächsten Zeit. Die erste Frage ist, hast du Ermutiger in deinem Leben? Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten zu antworten. Wenn ja, wie gehst du mit ihnen um? Wie gehst du mit den Ermutiger in deinem Leben um? Erlaubst du ihnen, in dein Leben reinzureden? Erlaubst du ihnen, dich an deinen wunden Punkten anzustupfen? Erlaubst du ihnen auch mal zu sagen, hey, da läuft was schief in deinem Leben? Erlaubst du ihnen, dich zu ermutigen Oder erträgst du es gar nicht, wenn man dich lobt? Wie gehst du mit diesen Ermutigern um in deinem Leben? Wenn nein, wenn du keinen so einen Ermutiger hast oder siehst, dann möchte ich dich echt auffordern, mach dich auf die Suche. Begib dich auf die Suche nach solchen Ermutigern. Auch wenn du jetzt nicht aus dem ICF bist, aber heute hier bist, in deiner Gemeinde gibt es Menschen wie Barnabas, die gesagt haben, ich gebe mein Leben dafür her, andere zu ermutigen. Das können Teamleiter sein, das können Small Group Leiter sein, das können andere Leute sein. Such sie auf und lass sie in dein Leben hineinsprechen. Die zweite Frage, die ich dir stellen möchte, ist, für wen kannst du zum Ermutiger werden? Wo gibt es Gelegenheiten in deinem Leben, dass du zum Ermutiger wirst? Ich glaube, diese Welt braucht nichts so sehr wie Ermutiger. Menschen, die das Positive sehen und bestärken. Menschen, die dich darin aufbauen, in deinem Glauben. Und da möchte ich ganz persönlich werden. Wie redest du in deinem Umfeld, in deiner Familie, bei deinen Freunden, in dem Team, wo du drin bist, an deinem Arbeitsplatz? Redest du so, dass Menschen zum Glauben ermutigt werden oder dass sie zum Zweifel kommen? Für wen kannst du ermutiger werden? Wo gibt es Menschen in deinem Umfeld, die genau diese Fürsprache, dieses Zureden von dir brauchen? Ich finde es grandios, dass wir diese Serie mit Barnabas abschließen durften, weil ich glaube, hinter jedem Held steckt ein Ermutiger. Amen.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.